Stell dir vor, du fährst nachts ganz normal auf die Autobahn, ziehst zum Überholen auf die linke Spur und 8 Sekunden später rauscht dir jemand mit knapp 190 km/h ins Heck. Wer zahlt dann eigentlich den Schaden? Der, der rübergezogen ist oder der, der mit 190 km/h unterwegs war? Und noch spannender, spielt es eine Rolle, dass es auf diesem Abschnitt gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung gab? Genau darüber sprechen wir heute und wir schauen uns ein aktuelles Urteil zudem an. Bleib dran, wenn du wissen willst, wer weshalb haften muss. Nach dem Intro geht's weiter.
Willkommen zu einer neuen Folge von Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Michael Kehren, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Posikow Kehren, Rechtsanwälte aus Hamburg. Und an meiner Seite ist, wie immer, mein geschätzter Kollege Igor Posikow, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Igor.
Hi Michael.
Igor, heute geht es um ein Thema, bei dem wahrscheinlich viele Hörer einmal kurz an ihre eigene Tachonadel denken. Fahr mit 190 km pro Stunde auf der Autobahn, bei Dunkelheit und dann ein Auffahrunfall, nachdem der Vordermann plötzlich die Spur gewechselt hat. Das Landgericht Braunschweig hatte genau so einen Fall zu entscheiden, den hast du uns heute mitgebracht und deswegen sprechen wir mal wieder über Richtgeschwindigkeit und welche Bedeutung diese rechtlich überhaupt hat.
Genau, Michael, das ist richtig. Das ist einer dieser Fälle, bei dem man als Verkehrsrechtler schon beim Lesen denkt, das wird viele Stammtischparolen zerstören. Und gleichzeitig ist es ein super Beispiel dafür, wie die Gerichte die Abwägung nach § 17 StVG vornehmen. Aber dazu kommen wir gleich.
Okay, Igor, dann hol uns mal ins Boot. Was genau ist auf der A36 passiert und wer stand da eigentlich mit wem vor Gericht?
Ja, wir haben einen Auffahrunfall, wie aus dem Intro schon erkennbar, ist auf der linken Spur der Autobahn, ja, aber mit ein paar sehr deutlichen Besonderheiten. Der Kläger fuhr mit seinem VW Golf zunächst auf dem Beschleunigungsstreifen und dann auf der rechten Spur der BAB 36, dort ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, wie bereits erwähnt. Vor ihm fuhr ein Transporter mit etwa 60 bis 70 km/h, den er überholen wollte. Also blinkt er links, wechselt auf die linke Spur und fährt dort mit ungefähr 80 km/h weiter. Ja. Von hinten nähert sich ein Audi A7 mit etwa 190 km/h. Bei Dunkelheit wohlgemerkt und trotz Vollbremsung fährt der Audi dem Golf voll ins Heck.
Okay, also der Golf vorne, der Audi hinten, klassische Heckkollision. Und mir ist schon klar, die erste Verteidigungsstrategie ist, der vorne ist mir reingezogen, ich konnte überhaupt nichts machen.
Das wäre jetzt die Argumentation einerseits. Ja, der Kläger als Halter des Golfs macht Schadenersatz geltend. Die Beklagte ist die Haftpflichtversicherung des Audi-Fahrers. Und spannend wird es dann bei der Frage, wie war der zeitliche Ablauf wirklich? Wie lange war der Golf schon auf der linken Spur? Und was hatte der Audi-Fahrer bei angemessener Reaktion verhindern können? Oder hätte er diesen Auffahrunfall verhindern können?
Okay, welche rechtlichen Grundlagen sind denn hier grob im Spiel und zu beachten, bevor wir tiefer in den Fall einsteigen?
Ja, ich erwähne es jetzt nur einmal kurz, aber ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. In diesem Fall bewegen wir uns wieder in diesem klassischen Haftungsdreieck des Verkehrszivilrechts und zwar § 7 Absatz 1 StVG für die Halterhaftung, § 115 Absatz 1 VVG für die Direktansprüche gegen den Versicherer und nach § 249 folgende BGB wird der Schadensumfang bemessen. Ja, und auf der Verteilungsebene kommt eben der genannte § 17 Absatz 1 und Absatz 2 StVG ins Spiel, also die Abwägung der wechselseitigen Verursachungsbeiträge und Betriebsgefahren.
Ja, also doch wieder juristisches Kauderwelsch. Ja. Kurz gefasst, es geht nicht nur darum, wer hinten drauf gefahren ist, sondern wessen Verhalten den Unfall rechtlich maßgeblich geprägt hat. Ja, das Urteil spricht sehr detailliert über Geschwindigkeiten, Bremswege und eine Zeitwegebetrachtung. Wie hat das Gericht denn hier den Unfallhergang konkret aufgeklärt?
Ja, das Landgericht Braunschweig stützt sich zum einen auf die Aussagen der Insassen des Audis und zum anderen auf ein unfallanalytisches Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Der Sachverständige hat anhand des Schadensbildes zunächst den sogenannten EES-Wert, also Energy Equivalent Speed, ermittelt und daraus eine Differenzgeschwindigkeit von etwa 35 km/h abgeleitet. Bei einer unstreitigen Geschwindigkeit des Golfs von 80 km/h ergab sich also eine Kollisionsgeschwindigkeit des Audis von ca. 115 km/h. Aus den Angaben der Zeugen ergab sich dann eine Ausgangsgeschwindigkeit des Audis von rund 190 km/h, bevor gebremst wurde. Ja, also logisch, er fuhr erstmal 190 km/h und hat dann versucht zu bremsen, um den Auffahrunfall zu vermeiden und ist dann ungefähr auf 115 km/h runtergegangen. Ja. So, und das hat der Sachverständige durch eine Wegzeitanalyse errechnet. Ja, er hat den Abstand von rund 400 Metern beim Einleiten des Spurwechsels, die Geschwindigkeiten beider Fahrzeuge und die Reaktionsgeschwindigkeit und die Bremsverzögerung zugrunde gelegt. Das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, Fachgelaber, aber so, dass die Leute das jetzt ungefähr sich vorstellen können, wie so etwas ermittelt wird. Das Ergebnis war, als der Audi auf das Heck des Golfs auffuhr, befand sich der Golf bereits seit etwa 8 Sekunden vollständig auf der linken Spur.
Oha, 8 Sekunden sind im Straßenverkehr durchaus schon eine halbe Ewigkeit, wenn man ehrlich ist. Ja, was hat der Sachverständige denn zu den Bremsmöglichkeiten gesagt?
Ja, nach seinen Berechnungen wäre es mit einer mittelstarken Bremsung sogar möglich gewesen, den Audi von 190 km/h auf 80 abzubremsen, um die Kollision zu vermeiden. Das ist natürlich eine sehr wichtige Feststellung, auf der das Gericht selbstverständlich aufgebaut hat. Bei einer Vollbremsung hätte der Fahrer des Audi sogar etwa 4 Sekunden nach abgeschlossenem Spurwechsel reagieren müssen, um den Unfall sogar noch zu verhindern. Das zeigt, nicht der Spurwechsel als solcher war das Problem, sondern die verspätete und nicht situationsgerechte Reaktion bei sehr hoher Ausgangsgeschwindigkeit.
Naja, vielleicht an dieser Stelle mal für unsere Hörer. Wenn du mit 190 km/h fährst, legst du pro Sekunde über 50 Meter zurück. In 8 Sekunden sind das also über 400 Meter. Da wird aus einem, der ist doch nur kurz rübergezogen, sehr schnell ein Fall von, ich habe schlicht zu spät reagiert.
Ja, dazu kommt noch, und das finde ich auch sehr spannend, dass je nach Fahrzeug die Sichtweite im Dunkeln bei eingeschaltetem Abblendlicht in der Regel nur 50 bis 70 Meter beträgt. Insofern befinden bei 190 km/h die sichtbaren Hindernisse sich nur 1 bis 2 Sekunden im eigenen beleuchteten Blickfeld. Ja, das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das erklärt aus meiner Sicht wahrscheinlich auch, warum der Fahrer viel zu spät reagiert hat, wobei der Vordermann ja wahrscheinlich geblinkt hat und auch Rücklichter anhatte. Aber wenn es ein Hindernis ist, welches nicht beleuchtet ist, wie ein Tier oder sowas, dann ist klar, dass man dann niemals rechtzeitig mit 190 reagieren kann. Das sollte jeder wissen.
Ja, damit leitest du ja schon den spannenden Teil ein. Denn das Landgericht kommt zu einer Alleinhaftung des Audi-Fahrers, der mit 190 km/h gefahren ist. Wie hat das Gericht das denn argumentiert und weshalb ist denn die ansonsten immer zu berücksichtigende Betriebsgefahr des Fahrzeugs, des Spurwechsers außer Betracht geblieben? Ich meine, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, was alles da wahrscheinlich eingeflossen ist, aber erklär nochmal.
Ja, zentral ist die Abwägung nach § 17 StVG, wie vorhin erwähnt. Das Gericht bewertet die sehr hohe Geschwindigkeit von 190 km/h bei Dunkelheit als erheblich gefahrerhöhenden Umstand, insbesondere im Vergleich zur Richtgeschwindigkeit von lediglich 130 km/h. Verschärfend kommt hinzu, dass der Audi-Fahrer nach den Feststellungen des Sachverständigen erst mehrere Sekunden nach dem abgeschlossenen Spurwechsel reagiert hat, obwohl der Spurwechsler durch Blinken natürlich seinen Spurwechsel auch angekündigt hat. Das Gericht betont, dass die Kollision bei rechtzeitiger Reaktion und einer Bremsung mit normaler Intensität wahrscheinlich vermeidbar gewesen wäre.
Gab es denn keine Vorwürfe gegenüber dem Golffahrer, gegenüber dem Spurwechsler wegen des Überholvorgangs an sich? Ja, weil § 5 Absatz 4 StVO ja auch Kardinalpflicht.
Doch, natürlich. Das wurde auch geprüft. § 5 Absatz 4 StVO verlangt vom Überholenden ja, dass er beim Ausscheren eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausschließt oder sprich anderer Verkehrsteilnehmer ausschließt. Das Gericht stellte hier aber ganz klar, dass nicht jede leichte Behinderung verboten ist, ja, solange der Nachfolgende nicht zu scharfen Bremsen oder ungewöhnlichen Fahrmanövern gezwungen ist. Ja. Im konkreten Fall lag aber der Abstand zum Audi beim Einleiten des Spurwechsels bei etwa 400 Metern. Das hält die Kammer des Gerichts für ausreichend, um von einem gefahrlosen Ausscheren ausgehen zu dürfen. Zudem hätte der Audi-Fahrer das Auffahren durch eine Bremsung normaler Intensität ja verhindern können. Deshalb sieht das Gericht hier keinen Verstoß des Klägers gegen § 5 StVO vor, als vorliegend.
Also zusammenfassend sagt das Landgericht, ja, die Kombination aus deutlicher Überschreitung der Richtgeschwindigkeit, Dunkelheit und verspäteter Reaktion wiegt so schwer, dass die ansonsten zu berücksichtigende einfache Betriebsgefahr des Fahrzeugs, des Spurwechslers, verdrängt wird, richtig?
Exakt. Das Urteil verweist sogar zur Abrundung auch noch auf eine sehr ähnliche Entscheidung des OLG Frankfurt aus dem Jahr 1992, in der ebenfalls die Betriebsgefahr des Vorausfahrens vollständig zurückgetreten ist. Das zeigt, wir bewegen uns hier nicht völlig auf neuem Terrain, sondern in einer gefestigten Linie, die hohen Geschwindigkeiten eine besondere Verantwortung zuweist.
Ja, was können unsere Hörer aus diesem Urteil konkret für sich mitnehmen?
Erstens, wer deutlich über 130 km/h fährt, insbesondere bei Dunkelheit, erhöht seine eigene Betriebsgefahr massiv. Ja, und das kann im Haftungsprozess zu einem Riesenproblem werden, wie wir jetzt gesehen haben. Zweitens, die Gerichte schauen sehr genau auf die Reaktionszeiten und Bremsmöglichkeiten, besonders wenn es richtig schwere Unfälle sind, bei denen es wirklich Sinn macht, ein unfallanalytisches Gutachten einzuholen. Drittens, der bloße Spurwechsel des Vorausfahrenden reicht einfach nicht aus, um dessen Haftung automatisch zu begründen. Ja, wenn er mit ausreichendem Abstand ordnungsgemäßem Blinken die Spur gewechselt hat. Bei derartigen Geschwindigkeiten stellen die Gerichte, und das ist die Quintessenz, eine gesteigerte Aufmerksamkeitspflicht. Und wenn ein Sachverständiger später nachweist, dass du mit einer normalen Bremsung die Kollision hättest sogar vermeiden können, landest du schnell bei einer sehr hohen, im Zweifel sogar vollen Haftungsquote.
Ja, okay, das war ganz interessant und spannend für uns Autofahrer. Wenn euch diese Folge geholfen hat, ja, Hochgeschwindigkeitsmythen von der rechtlichen Realität zu unterscheiden, dann abonniert gerne unseren Podcast Law & Talk, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns, welche Verkehrsurteile oder Alltagssituationen wir als nächstes besprechen sollten. Vielleicht war einer von euch ja selber schon einmal in einer ähnlichen Konstellation auf der Autobahn unterwegs. Schreibt uns gerne in die Kommentarsektion. Ansonsten gilt wie immer, danke Igor, danke für euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Law & Talk. Bis gleich.
Bis gleich.